Rainer, lies mal vor.
Kapitel 17. Das Geständnis. Im selben Augenblick hörte man die Stimme des Herrn von Villefort aus seinem Kabinett rufen:
Was gibt es denn?
Morel befragte mit dem Blick Noirtier. Dieser hatte wieder seine ganze Kaltblütigkeit erlangt und bezeichnete ihm mit dem Augen das Kabinett, in das er sich schon einmal unter ähnlichen Umständen geflüchtet hatte. Gleich darauf stürzte Villefort in das Zimmer, lief auf Valentin zu und fasste sie in seine Arme.
»Einen Arzt! Herrn d'Avrigny! Oder ich gehe vielmehr selbst!«
rief er und lief aus dem Zimmer. Durch die andere Tür entfloh Morel. Eine schreckliche Erinnerung regte sich in seinem Herzen. Die Unterredung zwischen Villefort und dem Doktor, die er in der Nacht, in der Frau von Saint-Merin starb, gehört hatte. Die Symptome, die dem Tod Barrois vorhergegangen, schienen ihm dieselben zu sein, die er, wenn auch in etwas geringerem Grad, bei Valentin wahrgenommen hatte. Zugleich tönte an sein Ohr die Stimme des Grafen von Monte Cristo, der ihm kaum 2 Stunden vorher gesagt hatte: »Wenn Sie etwas brauchen, Morel, so kommen Sie zu mir. Ich vermag viel.« Diesen Helfer wollte er nun aufsuchen. Inzwischen fuhr Herr von Villefort bei Herrn d'Avrigny vor. Er läutete so heftig, dass ihm der Portier mit erschrockener Miene öffnete. Villefort stürzte nach der Treppe, ohne dass er die Kraft hatte, etwas zu sagen. Der Portier kannte ihn und rief ihm nur nach:
»In seinem Kabinett, Herr Staatsanwalt!«
Villefort stieß bereits die Tür auf.
»Ah«, sagte der Doktor, »Sie sind es?« »Ja, ich bin es und frage Sie, ob wir allein sind.« »Doktor, mein Haus ist ein verfluchtes Haus.« »Wie?«
sagte dieser scheinbar kalt, jedoch mit tiefer innerer Erschütterung. »Haben Sie abermals einen Kranken?«
»Ja, Doktor«,
rief Villefort mit krampfhafter Hand seine Haare fassend.
»Ja.«
In d'Avrignys Blick lag: »Ich habe es Ihnen vorher gesagt.« Dann sprachen seine Lippen langsam: »Wer soll denn in Ihrem Hause sterben? Welches neue Opfer wird Sie vor Gott der Schwäche anklagen?« Ein schmerzliches Schluchzen entwand sich dem Herzen des Geängsteten. Er näherte sich dem Arzt, fasste ihn am Arm und antwortete:
»Valentin! Die Reihe ist an Valentin!«
»Ihre Tochter?« rief d'Avrigny erschreckt.
»Sie sehen, dass Sie sich täuschten«,
murmelte der Staatsanwalt.
»Kommen Sie, schauen Sie meine Tochter an, und Sie werden wegen Ihres Verdachtes auf Ihrem Schmerzenslager um Verzeihung bitten.«
»So oft Sie mich benachrichtigen, war es zu spät«, sagte Herr d'Avrigny.
»Doch gleich viel. Ich gehe. Eilen wir.« »Oh, diesmal, Doktor, werden Sie mir meine Schwäche nicht mehr vorwerfen. Diesmal werde ich den Mörder kennenlernen und treffen.«
»Suchen wir das Opfer zu retten, ehe wir an die Rache denken«, sagte d'Avrigny.
»Kommen Sie.«
Inzwischen war Morel bei Monte Cristo angekommen. Der Graf saß in seinem Kabinett und las sorgenvoll ein Billett, das ihm Bertuccio in der Eile geschickt hatte. Als er Morel, der ihn vor kaum 2 Stunden verlassen hatte, melden hörte, erhob der Graf das Haupt. Für Morel, wie für den Grafen, hatte sich während dieser 2 Stunden ohne Zweifel viele ereignet, denn der junge Mann, der ihn mit einem Lächeln auf den Lippen verlassen, kam mit verstörtem Gesicht zurück. Er stand auf, eilte Morel entgegen und rief:
»Was gibt es denn, Maximilian? Sie sind bleich und Ihre Stirn trieft von Schweiß.«
Morel fiel auf einen Stuhl und erwiderte:
»Ja, ich bin schnell gelaufen. Ich musste Sie sprechen. Ich bedarf Ihrer. Sie können mir vielleicht bei einer Sache Hilfe leisten, wo sonst niemand helfen kann.«
»Reden Sie.«
»Herr Graf, wollen Sie mir erlauben, Baptistin wegzuschicken und in einem Ihnen bekannten Haus Nachrichten einzuziehen?«
»Ich bin zu Ihrer Verfügung, und Sie mögen also noch viel mehr über meine Bedienten verfügen.« Morel ging hinaus, rief Baptistin und sagte ihm leise einige Worte. Der Kammerdiener eilte fort. Morel erzählte nun, ohne die Namen zu nennen, dem Grafen, welches Geheimnis er aus dem im Garten des Staatsanwalts belauschten nächtlichen Gespräch erfahren habe, und Monte Cristo hörte scheinbar mit der größten Ruhe zu. Nun, endete Maximilian, der Tod ist zum dritten Male eingekehrt, und weder der Herr des Hauses noch der Doktor hat etwas gesagt. Der Tod wird vielleicht zum vierten Male treffen. Graf, wozu glauben Sie, dass mich die Kenntnis dieses Geheimnisses verpflichtet?
Mein lieber Freund, Sie schienen mir eine Geschichte zu erzählen, die jeder von uns auswendig weiß. Ich kenne das Haus, wo Sie dies gehört haben, oder kenne wenigstens ein ähnliches. Ein Haus, wo sich ein Garten, ein Familienvater, ein Doktor findet. Ein Haus, wo sich drei seltsame, unerwartete Todesfälle ereignet haben. Wohl. Schauen Sie mich an. Mich, der nichts erlauscht hat und dennoch dies alles so gut weiß wie Sie. Habe ich Gewissensbedenken? Nein, das geht mich nichts an. Sie sagen, ein Würgeengel scheine dieses Haus dem Zorn des Herrn zu bezeichnen. Wer sagt Ihnen denn, dass Ihre Voraussetzung nicht Wirklichkeit ist? Wenn die Gerechtigkeit und nicht der Zorn Gottes dieses Haus trifft, Maximilian, so wenden Sie den Kopf ab und lassen die Gerechtigkeit Gottes Ihren Gang gehen. Morel bebte. Es lag zugleich etwas Finsteres, Feierliches und Furchtbares in dem Ton des Grafen. Überdies fuhr er mit so scharf veränderter Stimme fort, dass man hätte glauben sollen, diese letzten Worte kämen nicht mehr aus dem Mund desselben Menschen. Überdies, wer sagt Ihnen, dass es wieder anfangen wird?
»Es fängt wieder an, Graf«, rief Morel, »und deshalb bin ich zu Ihnen gelaufen.«
»Wirst du nicht tun, Morel. Soll ich etwa den Herrn Staatsanwalt in Kenntnis setzen?« Monte Cristo sprach diese Worte mit solchem Ausdruck, dass Morel plötzlich aufstand und rief,
»Graf, Graf, nicht wahr? Sie wissen, von wem ich spreche.«
»Allerdings, mein guter Freund, und ich will es Ihnen dadurch beweisen, dass ich Namen nenne. Sie sind am Todesabend des Herrn von Sommerau im Garten des Herrn von Villefort gewesen. Sie haben Herrn von Villefort mit Herrn d'Avrigny über den Tod des Herrn von Sommerau und über den nicht minder erstaunlichen Tod seiner Gattin sprechen hören. Herr d'Avrigny sagte, er glaube an eine Vergiftung oder sogar an zwei Vergiftungen, und Sie, der vor allen ehrliche Mann, sind seitdem in Gewissensnöten, ob Sie dieses Geheimnis enthüllen oder ob Sie schweigen sollen. So lassen Sie die Leute doch schlafen, wenn sie schlafen, und schlummern Sie selbst, um Gottes Willen. Sie, denen keine Gewissensbisse am Schlummern hindern. Ein furchtbarer Schmerz prägte sich in Morels Zügen aus. Er ergriff die Hand des Grafen und rief,
»Aber es fängt wieder an, sage ich Ihnen.«
»Nun wohl«, erwiderte der Graf, erstaunt über diese Hartnäckigkeit, die er nicht begriff, während er Maximilian noch aufmerksamer anschaute.
»Lassen Sie es wieder anfangen. Es ist eine Atridenfamilie. Gott hat sie verurteilt und sie werden seinem Spruch unterliegen. Sie werden verschwinden.
Vor 3 Monaten war es Herr von Sommerau. Vor 2 Monaten war es Frau von Sommerau. Kürzlich war es Barois. Heute ist es der alte Nortier oder die junge Valentin.«
»Sie wussten es?«
rief Morel so erschrocken, dass Monte Cristo bebte. Er, den des Himmels Einsturz unempfindlich gefunden hätte.
»Sie wussten es und sagten nichts?«
»Was ist mir denn daran gelegen?« versetzte Monte Cristo die Achseln zuckend.
»Kenne ich diese Leute?«
»Aber ich«,
rief Morel, brüllend vor Schmerz,
»ich liebe sie!«
»Sie lieben wen?«
rief Monte Cristo aufspringend und Morels Hände ergreifend.
»Ich liebe bis zur Raserei. Ich liebe wie ein Mensch, der all sein Blut hingeben würde, um ihr eine Träne zu ersparen. Ich liebe Valentin von Villefort, die man in diesem Augenblick ermordet. Hören Sie wohl, ich liebe Sie und frage Gott und Sie, wie ich Sie retten kann.«
Monte Cristo stieß einen Schrei aus und rief, die Hände ringend,
»Unglücklicher, du liebst die Tochter eines verfluchten Geschlechtes.«
Nie hatte Morel einen ähnlichen Ausdruck gesehen. Nie hatte ein so furchtbares Auge vor seinem Gesicht geflammt. Nie hatte der Geist des Schreckens, den er so oft auf den Schlachtfeldern oder in den mörderischen Nächten Algeriens erschaut, so düstere Flammen um ihn hergeschleudert. Er wich erschrocken zurück. Monte Cristo schloss ein paar Sekunden lang nach diesem Ausbruch, wie von inneren Blitzen geblendet, die Augen. Während dieser Sekunden sammelte er sich mit solcher Gewalt, dass man nach und nach die wellenförmigen Bewegungen seiner von Stürmen schwellenden Brust sich legen sah, wie sich nach dem Gewitter unter der Sonne die stürmischen, schäumenden Wogen glätten. Dann hob er seine bleiche Stirn empor und sagte mit leicht bebender Stimme, »Ich, der unempfindlich und neugierig dastand, ich, der die Entwicklung dieser furchtbaren Tragödie betrachtete, ich, der einem schlimmen Genius ähnlich über das Böse lachte, das die Menschen unter dem Schutze des Geheimnisses tun, ich fühle mich nun selbst gebissen von der Schlange, deren krummen Gang ich betrachtete, und zwar ins Herz gebissen.« Morel stieß einen dumpfen Seufzer aus.
Auf, genug der Klagen«, fuhr der Graf fort, »seien Sie stark, seien Sie ein Mann, seien Sie voll Hoffnung, denn ich bin da. Ich wache über Sie.«
Morel schüttelte traurig den Kopf.
»Ich sage Ihnen, Sie sollen hoffen. Verstehen Sie mich?« rief Monte Cristo. »Erfahren Sie, dass ich nie lüge, dass ich mich nie täusche.
Es ist Mittag, Maximilian. Danken Sie dem Himmel, dass Sie am Mittag gekommen sind, statt erst am Abend zu kommen.
Hören Sie, was ich Ihnen sagen werde, Morel. Es ist Mittag. Wenn Valentin noch nicht tot ist, so wird sie nicht sterben.«
»Oh mein Gott, mein Gott!« rief Morel. »Ich habe sie sterben zurückgelassen.«
Monte Cristo legte seine Hand an die Stirn. Was ging in diesem von furchtbaren Geheimnissen beschwerten Kopf vor? Er hob die Stirn noch einmal und diesmal war er ruhig wie das Kind beim Erwachen. »Maximilian«, sagte er, »kehren Sie still nach Hause zurück. Ich befehle Ihnen, nichts zu tun, keinen Schritt zu versuchen, über Ihr Antlitz nicht den Schatten einer Unruhe schweben zu lassen. Ich werde Ihnen Nachricht geben.«
Mein Gott, Graf, Sie erschrecken mich mit Ihrer Kaltblütigkeit. Vermögen Sie etwas gegen den Tod? Sind Sie mehr als ein Mensch?«
Und der junge Mann, den keine Gefahr je einen Schritt zurückweichen ließ, wich von einem unsäglichen Schrecken erfasst zurück. Doch Monte Cristo schaute ihn jetzt mit einem zugleich so schwermütigen und so sanften Lächeln an, dass Maximilian Tränen in seinen Augen fühlte.
»Ich vermag viel«, antwortete der Graf. »Gehen Sie, ich muss allein sein, mein Freund.«
Ohne Widerstreben drückte Morel dem Grafen die Hand und entfernte sich. Villefort und d'Avrigny waren indessen in größter Eile nach dem Hotel des Staatsanwalts gefahren. Bei ihrer Rückkehr war Valentin noch ohnmächtig, und der Arzt untersuchte die Kranke mit der von den Umständen gebotenen Sorgfalt. An seinen Lippen und seinen Blicken hängend erwartete Villefort das Resultat der Prüfung. Bleicher als das Mädchen, gieriger auf eine Lösung als Villefort selbst, wartete Nortier ebenfalls. Endlich sprach d'Avrigny langsam die Worte: »Sie lebt noch.«
»Noch?« rief Villefort. »O Doktor, welch ein furchtbares Wort haben Sie da ausgesprochen!«
»Ja«, sagte der Doktor, »ich wiederhole meine Behauptung. Sie lebt noch und ich bin darüber erstaunt.«
»Doch sie ist gerettet.«
»Ja, da sie lebt.« In diesem Moment begegnete der Blick d'Avrignys dem Blick in Nortiers. Er erglänzte von so außerordentlicher Freude, dass der Arzt sich dadurch betroffen fühlte. Er ließ das Mädchen, dessen bleiche, weiße Lippen sich kaum noch vom übrigen Gesicht abhoben, wieder auf den Stuhl fallen und sagte zu Belfort: »Rufen Sie bitte die Kammerjungfer des Fräuleins.« Belfort ließ den Kopf seiner Tochter los, den er stützte, und lief weg, um die Kammerjungfer zu rufen. Sobald Belfort die Tür zugemacht hatte, näherte sich d'Avrigny Herrn Noirtier und fragte ihn: »Sie haben mir etwas zu sagen?« Der Greis blinzelte auf eine ausdrucksvolle Weise mit den Augen. Es war dies, wie man sich erinnert, sein bejahendes Zeichen. »Gut, ich werde bei Ihnen bleiben.« In diesem Augenblick kehrte Belfort mit der Kammerjungfer zurück. Hinter dieser ging Frau von Belfort.
»Aber was hat denn das, liebe Kind?« rief sie. »Sie ging von mir weg, beklagte sich etwas über Unpässlichkeit, doch ich glaubte, es sei von keiner Bedeutung.«
Und die junge Frau näherte sich Valentin mit Tränen in den Augen und mit allen Zeichen der Zuneigung einer wahren Mutter und nahm sie bei der Hand. D'Avrigny schaute Noirtier fortwährend an. Er sah, wie seine Augen sich erweiterten, wie seine Wangen zitterten und erbleichten, wie der Schweiß auf seiner Stirn perlte. »Oh«, stieß er unwillkürlich hervor, während er der Richtung der Blicke des Greises folgte, das heißt, seine Augen auf Frau von Belfort heftete. Diese sagte wiederholt:
»Das arme Kind wird besser in seinem Zimmer sein. Kommen Sie, Fanny, wir wollen Valentin zu Bette bringen.«
Der Arzt, der in diesem Vorschlag ein Mittel sah, mit Noirtier allein zu bleiben, erklärte dies für das Beste, verbot aber, sie irgendetwas anderes nehmen zu lassen, als was er verordnen würde. Man trug Valentin weg. Sie hatte wieder das Bewusstsein erlangt, vermochte aber weder sich zu bewegen noch zu sprechen. So sehr waren ihre Glieder durch die Erschütterung, die sie erlitten, gelähmt. Sie hatte indessen die Kraft, mit einem Blick ihren Großvater zu grüßen, dem man, was man sie wegtrug, die Seele zu entreißen schien. D'Avrigny folgte der Kranken, gab weitere Vorschriften, hieß Belfort selbst zum Apotheker fahren, dort die verordneten Tränke bereiten lassen, sie selbst zurückzubringen und ihn im Zimmer seiner Tochter erwarten. Nachdem er abermals eingeschärft, Valentin nichts nehmen zu lassen, ging er wieder zu Herrn Noirtier hinab, schloss sorgfältig die Tür, überzeugte sich, dass niemand horchte und sagte: »Mein Herr, Sie wissen etwas über die Krankheit Ihrer Enkelin?« »Ja«, machte der Greis.
»Hören Sie, wir haben keine Zeit zu verlieren. Ich will Sie fragen und Sie antworten mir. Haben Sie den Unfall vorhergesehen, der heute Valentin begegnet ist?«
»Ja.« D'Avrigny dachte einen Augenblick nach, näherte sich sodann Noirtier und fuhr fort: »Verzeihen Sie mir, was ich Ihnen sagen werde, doch in der furchtbaren Lage, in der wir uns befinden, darf kein Anzeichen vernachlässigt werden. Haben Sie den armen Barois sterben sehen?« Noirtier schlug die Augen zum Himmel auf. »Wissen Sie, woran er gestorben ist?«
»Ja.«
»Glauben Sie, sein Tod sei natürlich gewesen?« Etwas wie ein Lächeln trat auf die trägen Lippen Noirtiers. »Es ist Ihnen also der Gedanke gekommen, Barois sei vergiftet worden?«
»Ja.«
»Glauben Sie, das Gift, dem er unterlegen ist, sei für ihn bestimmt gewesen?«
»Nein.«
»Meinen Sie, dieselbe Hand, die Barois statt eines anderen getroffen, treffe heute Valentin?«
»Ja.«
»Sie wird also ebenfalls unterliegen?« fragte D'Avrigny, einen tiefen Blick auf Noirtier heftend. »Nein«, erwiderte dieser mit triumphierender Miene. »Sie hoffen also?« fragte D'Avrigny erstaunt.
»Ja.«
»Was hoffen Sie?« Der Greis machte durch die Augen begreiflich, er könne nicht antworten. »Ah, ja, das ist wahr. murmelte d'Avrigny. Dann sagte er, »Sie hoffen, der Mörder würde müde werden.«
»Nein.«
»Also hoffen Sie, das Gift werde ohne Wirkung auf Valentin sein?«
»Ja.«
»Denn, nicht wahr, ich erzähle Ihnen nichts Neues, wenn ich Ihnen sage, man habe Sie in der Tat zu vergiften gesucht?« Der Greis machte mit den Augen ein Zeichen, das keinen Zweifel in dieser Beziehung übrig ließ.
»Wie hoffen Sie dann, dass Valentin entkommen werde?«
Nortier hielt hartnäckig seine Augen auf einen Punkt geheftet. D'Avrigny folgte der Richtung seiner Augen und sah, dass sie auf eine Flasche zielten, die den Trank enthielten, den man ihm jeden Morgen brachte.
»Aha«,
sagte D'Avrigny, plötzlich von einem Gedanken erleuchtet. »Sollten Sie den Einfall gehabt haben?« Nortier ließ ihn nicht vollenden. »Ja«, machte er.
»Sie gegen das Gift zu immunisieren?«
»Ja.«
»Indem Sie Valentin allmählich daran gewöhnten, da Sie mich haben sagen hören, es komme Bruzin in den Trank, den ich Ihnen gebe.« »Ja, ja, ja«, machte der Greis, entzückt verstanden zu werden.
»Und Sie gewöhnten Sie an dieses Getränk und wollten dadurch die Wirkung eines solchen Giftes aufheben.« Dieselbe triumphierende Freude bei Nortier.
»Und es ist Ihnen wirklich gelungen«, rief D'Avrigny.
»Ohne diese Vorsichtsmaßregel wäre Valentin heute getötet. Getötet ohne die Möglichkeit einer Hilfe. Der Schlag war heftig, doch sie wurde nur erschüttert, und diesmal wenigstens wird Valentin nicht sterben.« Eine übermenschliche Freude glänzte in dem mit einem Ausdruck unsäglicher Dankbarkeit zum Himmel aufgeschlagenen Augen des Greises. In dieser Minute kam Villefort zurück.
»Herr Doktor«, sagte er, »hier ist das Verlangte.«
»Dieser Trank ist in Ihrer Gegenwart bereitet worden?«
»Ja.«
»Er ist nicht aus Ihren Händen gekommen?«
»Nein.«
D'Avrigny nahm die Flasche, goss ein paar Tropfen von ihrem Inhalt in seine hohle Hand und verschluckte sie.
»Gut«, sagte er, »gehen Sie zu Valentin. Ich werde dort meine Vorschriften geben und Sie selbst, Herr von Villefort, wachen darüber, dass niemand davon abweicht.«
In dem Augenblick, wo der Doktor in das Zimmer Valentins, von Villefort begleitet, zurückkehrte, mietete ein italienischer Priester das an das Haus des Herrn von Villefort anstoßende Haus. Man konnte nicht erfahren, was die drei Mieter dieses Hauses bewogen hatte, 2 Stunden nachher auszuziehen. Aber es ging allgemein das Gerücht in der Gegend, das Haus ruhe nicht fest auf seinem Grund und drohe einzustürzen, was den neuen Mieter aber durchaus nicht abhielt, noch an demselben Tag gegen 5 Uhr einzuziehen. Der Mietvertrag wurde für 3 Jahre abgeschlossen und der Hauszins von dem neuen Mieter namens Signor Giacomo Busoni 6 Monate vorausbezahlt. Es wurden sogleich Arbeiter gerufen und noch in derselben Nacht sahen einige Verspätete beim Vorübergehen mit Erstaunen Zimmerleute und Maurer mit Ausbesserung des wankenden Hauses beschäftigt. Sie hörten Der Graf von Monte Cristo, Band 5, von Alexandre Dumas, vorgelesen von Rainer Schuppe. Aufgenommen im Coworking Space Raya Works in Santani auf Mallorca. Ton und Technik Rainer Schuppe. Aufgenommen und bearbeitet mit Hindenburg Narrator.